Dup da 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 da.
Let's go, wir sind wieder da und es ist leider erst Freitag, aber dazu kommen wir gleich erstmal. Dominik, wie geht's? Wie war deine Woche? Alles gut bei dir? Wie sieht's aus?
Es läuft bei mir gut. Ich muss halt nur sagen, wie immer, Hansi ist hier der reisende Mann, immer mit Homeoffice oder Urlaub oder wo auch immer.
Ja.
Ich weiß nicht, Hansi, wie fühlt es sich an, das Leben so gut zu haben?
Ist gut.
sitzt hier auf dem Thron irgendwo, im Nirgendwo,
genau.
Geht mit Hund raus und liebt das Leben und ich bin hier der arbeitende Mann im Büro.
Du bist der arbeitende Dominik. Nee, also nur vielleicht kurz für den Hintergrund, warum die Folge heute kommt. Wir wollten sie Montag aufnehmen, wie sonst auch immer Montag. Dann war aber das Podcast-Studio nicht frei. Das Problem war dann aber, dass ich am Dienstagmorgen, ich hatte von Dienstag bis heute Urlaub, war mit meiner Freundin an der Nordsee, nochmal für 4 Tage oder 3 Tage waren wir nur weg. Da hatte ich so schlechtes Internet, dass ich von vornherein gesagt habe, wird eh knapp, dass wir es Dienstag machen. Habe ich geguckt, war aber komplette No-Show. War auf einer kleinen Nordseeinsel, da war gar nichts mit dem Internet und mobile Daten irgendwie auch nur instabil. Es kam wirklich auf den Spot an. Warst du bei einem bestimmten Spot, war es dann gut und warst du dann wieder 3 Meter weiter, war es wieder schlecht. Also ja, deswegen ging das nicht, leider. Dann haben wir gesagt, shit, wir müssen auf jeden Fall diese Woche trotzdem aufnehmen. Dann haben wir es Freitag gesagt, weil ich bin heute wieder da, zu Hause. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir heute auf. Ich bin aber auch in Bielefeld heute. Dominik ist in Berlin. Aber das hält uns nicht davon ab. Meine Woche war trotzdem super. Wie gesagt, hatte 3 Tage ja, jetzt so einen kleinen Break. Du warst am Hustlen, Dominik. Du hast im Büro die Stellung gehalten.
Ja, oder? Musste ich.
Musste ich. Du tust, als ob es schlecht ist.
Nee, ich tue nicht, als ob es schlecht ist. Ich sag nur, Hansi genießt den Urlaub. Ich glaube, ich habe keinen Urlaub mehr genommen seit dem Sommer.
Ja, du musst aber einen Ausgleich finden, Dominik.
Ja, du musst doch mal, ja, weißt du? Ich bin halt so ein Arbeitstier. Ich mag es zu arbeiten. Also, okay, ich muss halt auch so sagen, es ist Luxus, dass ich Geschäft und Hobbys und so quasi in eins safe zusammen machen
aber
kann.
Aber ich glaube, das können wir beide so sagen, dass es einfach ein absoluter Luxus ist, in der Position, in der wir sind und wir auch super dankbar sind, dass wir mit Football einfach Geld verdienen können. Das ist schon krass. Also
ja, mit Football, auch mit Sportkarten. Also
ja, genau,
es gibt
bei dir
jetzt
kommt
ja
noch Sportkarten dazu. Also deswegen, das ist ja super.
Es gibt jetzt zum Beispiel eine richtige Möglichkeit. Meine Kumpels kurzfristig haben mich jetzt hat eingeladen quasi, dass die ihre Hotels schon alle gebucht haben und so. Und nächste Woche ist eine Kartenmesse in Dubai. Und damn, da schaue ich mir gerade ein paar Flüge an.
Echt? Bist du da am Start oder was?
Also es ist halt mehr als möglich. Ich bräuchte quasi nur den Flug.
Und du sagst zu mir, ich bin der reisende Tim oder was? Ich bin der reisende Hansi. Und du,
das wäre meine erste Reise seit Amerika.
Naja, alles gut, also, sei dir gegönnt. Aber weißt du, wer auch noch ganz viel Zeit hat, Dominik? Ab ungefähr letzter Woche?
Da gehen wir direkt so rein, Digga. Er lebt das Leben.
Er lebt das Leben jetzt, ey. Shit, Dominik, was ist passiert? Wir müssen doch die Leute mal abholen.
Also, wir machen nicht so Review-mäßig von letzter Woche, aber das große, große Thema. Natürlich Penn State Preseason Number 2. Und stürzt jetzt gerade ab ohne Ende, weil die haben tatsächlich letzte Woche wieder verloren zu Hause gegen Northwestern. Nachdem sie gegen UCLA verloren haben, verlieren sie zu Hause gegen Northwestern, komplett raus aus der Big Ten Championship, irgendwas. Also irgendwelche Ambitionen sind komplett raus, diesen 0-3 im Conference Game. Und ich mag Coach Franklin. Er ist, ich glaube, jetzt mit Abstand der beste Coach auf dem Markt. Und was auch immer welches Team ihn bekommt, wird so einen guten Coach, jemand, der das Programm aufbaut und dich wieder an die Spitze führt, sein, dass ich glaube, es ist ein bisschen unfair, dass Penn State ihn rausgeschmissen hat und gefeuert hat. Ja, du kannst jetzt nicht 3 Spiele hintereinander verlieren. Natürlich Oregon kannst du mal verlieren, Wideout-Game zu Hause. Aber dann UCLA unranked und Northwestern unranked zu Hause auch noch zu verlieren. Das ist eine ganz, ganz miese Serie. Aber Penn State hat sich dann einfach entschieden, dass es lang überfällig war für deren Seiten aus. Natürlich Franklins Bilanz gegen Top 10 Teams und alles ist mit einer der schlechtesten, die es überhaupt gibt.
Mhm.
Und ja, jetzt wurde er quasi gefeuert und sein Buyout liegt bei ungefähr 50 Millionen Dollar.
Einfach 49, also das müsst ihr euch mal überlegen. Der bekommt ja, wie viele Jahre sind das jetzt noch? Nee, stimmt nicht, das ist nicht wie in der NFL. Du hast ja einfach nur den Buyout, also ist ja im Prinzip jetzt free to go. Also ist ja nicht, dass er noch irgendwie 3 Jahre
das.
Im College ist es doch, dass du einfach den Buyout hast und er nimmt ihn jetzt und fertig. Es ist ja nicht, dass du noch irgendwie die Jahre da dran hängst, oder? Wenn jetzt ein anderes Team ihn signed.
Nee, es kommt immer auf den Vertrag an.
Ah, okay, aber das ist so wie der Vertrag, weil NFL ist ja, dass egal welches andere Team dich ja dann signed, der den Vertrag nehmen muss.
Ja, also.
Beim College Football ist es dann je nach Vertrag individuell sozusagen. Okay, ich dachte, das wäre generell nicht. Okay.
Ich bin mir nicht 100% sicher. Das nächste Team wird seinen Vertrag nicht übernehmen, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Da könnt ihr mich bitte korrigieren. Aber jetzt zum Beispiel Franklin könnte irgendeinen anderen Job kriegen und trotzdem noch bezahlt werden
von Penn State. Genau. Also er bekommt ja trotzdem diese 49 Mio. Plus, wenn er irgendwo anders signed als Head Coach oder was auch immer er dann macht, bekommt er das Geld ja auch noch on top. Das sind 2 separate Dinge. So habe ich das auch verstanden.
Kann sein. Das kommt wirklich nur drauf an, was im Vertrag steht. Weil manchmal ist es, jetzt sagen wir mal, unterschreibt er einen Vertrag irgendwo anders, wo er 5 Millionen im Jahr kriegt. Dann kriegt er trotzdem seine 50 Mio ungefähr von Penn State. Mhm. Aber das wird dann ausgeglichen, weil es im Vertrag steht. Sagen wir mal, kriegt 5 Millionen da und Penn State müsste ihm die anderen 5 Millionen geben. Weil manchmal hast du so ein Recht, dass du nicht direkt zu einem Competitor gehen kannst.
So meinst du das? Ja, okay. Gut, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Language Terms in dem Vertrag drin, ne? Also wie genau das festgelegt ist. Aber gut, genau. So oder so bekommt er mindestens 49 Mio und das schmeckt auf jeden Fall dafür, dass man keinen Job mehr hat. Also ich glaube, mit so einer Abfindung würde jeder seinen Job mehr oder weniger kündigen. Egal, wie gut der Job ist.
Ich werd gefeuert und krieg 50 Mio. Weißt du was? Ja.
Tschüss.
Ciao. Was muss ich dafür machen? Nackt zur Schule gehen? Ja, kann ich machen.
Okay, Haken dran. Ja, guck mal, aber das Ding ist, da wollte ich so ein bisschen rein. Pass auf. Findest du, weil im College Football hat man das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Coaches im College Football verdienen so absurd viel Geld. Jetzt College-Spieler tun es ja auch mittlerweile schon durch die ganzen NIL-Gelder und so weiter und dass ja Schulen jetzt auch die Spieler direkt bezahlen dürfen. Aber das Ding ist, findest du es trotzdem noch von der Bilanz her oder von wie viel mehr College-Coaches verdienen gegenüber Schüler, die ja, also dann Spieler, sag ich mal, die ja Schüler sind, findest du diesen Gap immer noch gerechtfertigt oder sagst du, man müsste wirklich Coaches sagen, man hat so eine Art Cap, wo du sagst, okay, das ist Maximum, was du bezahlen darfst oder Maximum, was man generell ausgeben darf, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, der Coaches-Vertrag oder die Coaches auch mit in den Capspace von jeder Uni mit drin sind, wie die Spieler auch bezahlen, keine Ahnung, aber findest du, da müsste es irgendeine Regel geben oder findest du es gut, dass es so wie es jetzt ist, dass man einfach Geld rauswerfen kann, so viel wie man will, also negativ jetzt, ne, natürlich gesagt, rauswerfen, Anführungszeichen, dass man es rauswerfen darf und im Endeffekt so viel ausgeben darf für Coaches, wie man eigentlich will. Was deine
Meinung? Ja, ich finde es vollkommen gerecht, dass die Coaches dann Top-Verdiener sind. Also muss ich dir vorstellen, die Spieler, die jedes Jahr reinkommen, ob gut oder schlecht, die Coaches machen ja alles drumherum. Das ist das Gesicht der Universität. Die müssen sich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau benehmen. Also die haben ja quasi alles zu verlieren. Die stehen da im Rampenlicht. Und dieser Druck, den die Coaches auch annehmen, muss man schon den Respekt geben, dass die sehr viel Geld auch der Universität bringen, vor allem wenn du ein guter Coach bist. Guck dir mal Nick Saban an. Wie viele Milliarden Dollar hat der Alabama verdient über die Zeit da im Vergleich zu was er verdient hat? Ja, es schmeckt, wenn er 100 Millionen verdient hat, aber wenn Alabama wegen ihm und das Footballprogramm, 4-5 Milliarden reingezogen hat, dann sagen die auch, ja, dann geben wir dem gerne 100 Millionen dafür.
Ja, aber dann ist wieder ein bisschen die Frage, wie viel ist er, wie viel sind die Spieler? Denkst du, er ist dann wirklich der Ausschlag, der so viel mehr Ausschlag hat oder so viel mehr Einfluss hat, sage ich mal, auf Alabama jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, als die Spieler zum Beispiel?
Ja, also du musst dir ja vorstellen, nur weil jemand ein Top-Recruit ist, heißt es nicht, dass er direkt durchstarten wird. Und Coach Saban hat es ja bewiesen, dass er so viele talentierte Spieler immer reingebracht hat und die auch richtig entwickelt hat. Und das ist ja die Verantwortung von einem Coach. Und er macht es ja komplett richtig. Er kommt, hey, wir kommen Derrick Henry rein aus der Highschool, ist ein geiler Spieler, aber ich entwickle dich, dass du jetzt einer der besten Alabama Running Backs aller Zeiten bist, eine Heisman gewinnst. Dann gehst du zur NFL und bist da successful. Auch wenn du da nicht successful bist, ich habe dir so viel im Leben beigebracht, dass du auch, egal ob es Football ist oder nicht, erfolgreich sein kannst. Und das ist halt diese Coach-Saban-Mentalität. Und ich finde es dafür gerechtfertigt, dass er der Top-Verdiener ist und mehr verdient als manche seiner Spieler und allem, weil er muss ja alles übersehen.
Und ja, aber guck mal, mehr verdienen finde ich ja auch richtig, aber man muss ja trotzdem mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel oder wie groß dieser Pay Gap ist.
Ja, der Pay Gap ist halt groß, weil wenn du es vergleichst mit NFL, der Roster ist ja doppelt so groß im College als die NFL. Jetzt, wenn du es auf einmal so machen würdest, du hast nur 53 Leute, 53 Schüler, natürlich ist dann jetzt mehr Geld übrig, das zu den Spielern gehen könnte und dann sehen wir die größeren Verträge der Spieler. Aber ich finde das System gerade, wie es gerechtfertigt ist, schon gut. Vor allem, dass die Spieler ihr Geld kriegen. Vor ein paar Jahren hättest du mich gefragt, hey, Coach Saban verdient 11 Millionen, du kriegst 0. Da denke ich mir auch, ja, das ist nicht so gerechtfertigt.
Ja, natürlich. Aber jetzt, also, gerade ist natürlich weiter angepasst, dass du die Spieler hast, die gerade die Starspieler auch bei Alabama, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, natürlich auch schon Top Money verdienen. Keine Frage. Aber weiß ich nicht, für meinen Geschmack finde ich es halt immer noch too much. Aber gut, das muss ja jeder selbst für sich irgendwie so ein bisschen entscheiden. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, glaube ich auch. Ich finde es halt crazy, wie viel Coaches verdienen, gerade auch wie viel dann zum Beispiel hier auch bei Dan Franklin diese Buyout-Clauses. Ist schon verrückt, meiner Meinung nach. Wenn du, also sowas siehst du ja nicht mal in der NFL. Und in der NFL siehst du das nur, wenn dann aber dann da steht, okay, ein anderes Team, bei dem bist du jetzt Headcoach oder OC oder was auch immer, dann übernimmt dieses Team halt diesen Vertrag und du musst es nicht bezahlen. Weißt du, also war ja zum Beispiel bei Kingsbury, war das doch auch, der jetzt Commanders OC ist, als er bei den Cardinals gefeuert wurde. Gleiches Beispiel. Und da musste er dann auch, er hat ja dann irgendwie 2 Jahre nichts gemacht oder ein Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann OC Commanders, okay, gut, dann müssen wir halt nicht mehr weiter bezahlen. Na? Deswegen, also das, da müsste man vielleicht auch so eine Regel finden, ich weiß es nicht. Ich wollte dir eine Frage nur stellen, weil ich finde es echt interessant, aber krass, dass du das so findest. Alle, die zuhören, schreibt uns gerne, was eure Meinung ist, würde mich mal interessieren. Das ist echt, glaube ich, so eine Art Grundsatzdebatte, wo man mal ein bisschen reinsteigen kann. Aber wo wir noch auch reingehen müssen ist.
Hey, warte. Ich habe das nicht aufgeschrieben, aber das ist alles jetzt verbunden mit diesem Firing von Coach Franklin.
Okay,
genau. Weil jetzt auf einmal hast du sehr, sehr viele heiße Kandidaten für Coaches, die rübergehen sollten zu Penn State. Das ist natürlich ein absolut Riesenjob und der Traumjob von jedem Headcoach. Also du kannst mir nicht sagen, dass Penn State nicht eine Universität ist, wo 99% der Headcoaches sagen würden, da gehe ich hin. Vor allem von der Schule, wo das ein Upstep ist. Und ich finde es sehr interessant, weil wenn jemand da tief drin ist, dann weiß er, wer Jimmy Sexton ist. Jimmy Sexton ist wahrscheinlich derjenige, der das meiste Geld verantwortlich ist im College Football von Verträgen für Coaches. Er ist ein Agent, der quasi mit der Universität verhandelt für seine Klienten, ob es neue Verträge sind, weil er einen Klient von einer Schule zum anderen bringt, oder weil er einfach die Verträge von seinen Klienten dann nimmt und sagt, hey, diese Schule würde ihm das anbieten, könnt ihr es ausgleichen oder verbessern, sonst schicke ich meinen Head Coach darüber. Und Jimmy Sexton hat so viele Coaches unter sich, ich kann die Namen nicht mal alle geben, aber nur als Beispiel, er war der Agent von Nick Saban, Kirby Smart, Steve Sarkisian, Mike Norvell, Lane Kiffin, Kalen DeBoer. Und was wir jetzt halt sehen, ist die Welle und der Einfluss. Auf einmal ist so ein riesen Head-Coach-Job frei. Und weil Sexton so viele Klienten hat, heißt es direkt, schaut über die nächsten paar Tage und Wochen an, Penn State will sich einen Head Coach holen und ihr seht dann auf einmal Vertragsverlängerungen von anderen Coaches. Mhm. Und das ist mein Übergang zu Coach Cignetti, der jetzt hat einen Vertrag bekommen hat von Indiana, dass er da bleibt. Ich glaube, das waren 8 Jahre, 11 Millionen pro Jahr.
Ich habe es gerade nochmal, ich habe es eben nochmal aufgemacht. 8 Jahre, 93 Millionen. Also nicht ganz, ja. Nicht ganz 11. Nee, warte, doch, sind ja mehr.
Ja, ein bisschen mehr als 11.
Also sind ja dann, weiß ich nicht, dann sind das noch 5 mehr, 8 Jahre. Also hat er irgendwie 11, weiß ich nicht, 3 oder so müssten das sein.
Ja, und natürlich ist das ein gelungener Deal von Jimmy Sexton, weil Indiana dachte, okay, Coach Cignetti, vielleicht geht er weg. Also das ist ja ein Riesenangebot, das er von Penn State kriegen könnte. Und dann sagen die, nee, wir sind committed mit ihm und geben ihm jetzt $93 Millionen. Mhm. Und da muss man halt einfach sagen, ey, dieser Jimmy Sexton, ich bin gespannt, ein sehr heißer Kandidat, ist ein ehemaliger Head Coach von mir, Coach Rule, der ist jetzt momentan der Nebraska Head Coach. Und wenn ich's mal so sagen darf, okay, und verpetzt mich bitte nicht, ich will jetzt kein großes Thema draus machen, aber Coach Rule ist halt jemand, der, wenn er lügt, kannst du es durchschauen.
Boah, jetzt geht's aber los hier, ey.
Also im Sinne von halt, ja, wir haben kein, wir planen nicht, Christian McCaffrey zu traden, wir planen nicht zu traden. Das, ey, meine Gedanken sind ganz woanders, das ist ja nicht mal auch mein Gedanken hier. Wir planen nicht, Christian McCaffrey zu traden. Und dann eine Stunde und eine halbe später bist du auf dem Flieger und bist Christian McCaffrey und denkst dir, ja, jetzt wurde ich gerade getradet. Aber das hat Coach Rule gerade gemacht bei Nebraska.
Habe ich gesehen.
Natürlich, ja. Sein Team ist 5-1, er hat ein Interview gegeben. Er ist ein heißer Kandidat für Penn State. Und ich habe mir das Interview angeschaut und dachte mir, ja, der geht jetzt nach Penn State. Das ist ja 100% fix.
Ja, der hat halt schon, du hast halt recht, das ist eine Art, ja, der hat schon eine Geschichte von Lügen, die danach doch passiert sind. Also gerade Christian McCaffrey oder andere Dinge. Ist schon lustig. Ich bin mal echt gespannt, aber ich finde deinen Punkt echt gut. Das ist ja, ich meine, man sieht es ja auch in der NFL mit Spieler-Contracts oder so, aber klar, Coach-Rupper hast du das gleiche auch mit jeweiligen Coaches, wenn du diesen Art Domino-Effekt hast. Ne? Einer fällt und dann sind auf einmal, fallen andere Steine auch. Das hat man ja in jeder Off-Season bei zum Beispiel Commits, aber du hast auch das zum Beispiel bei den ganzen Coaches. Deswegen, also guter Punkt, mal gucken, vielleicht sehen wir noch andere Verlängerungen, vielleicht sehen wir aber auch schon, das ist eine gute Frage, denkst du, in dieser Saison, also klar, wir haben ja Interim-Head-Coach und so weiter und so fort, denkst du aber, dass es nach der Saison erst, klar, offiziell gemacht wird, so oder so, aber dass man in der Saison schon oder in den Playoffs erfahren wird, weil Penn State wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommt, wer der nächste Head-Coach ist? Oder was ist deine Prediction für wer und wann das passiert? Also wer das sein wird und wann das passiert? Was würdest du sagen?
Das Problem ist, Penn State muss den Coach so schnell wie möglich holen, weil jetzt hast du deinen Coach gefeuert. Das Wichtigste ist, um dein Programm oben zu behalten, ist Recruiting.
Yep.
Jetzt, wenn du keinen Head Coach hast und nicht irgendwie einem Recruit sagen kannst, wer derjenige ist, der nächstes Jahr an der Spitze ist.
Ja, du hast keine Zukunft. Du hast bisher gar nichts.
Dann hast du nichts. Wir haben das jetzt schon gesehen. Der Nummer 1 Running Back hat decommitted von Penn State, weil er weiß einfach, ja, das ändert komplett die Lage. Es könnte ein anderes System sein, könnte ein anderes ein anderer Coach sein, mit dem ich mich vielleicht nicht verstehe. Penn State ist in so einer Position gerade, wo du wirklich nicht als Institution sein willst, weil die müssen jetzt einen Head Coach holen. Der Head Coach muss dann halt quasi schon anfangen zu rekrutieren nach Penn State oder wenigstens seinen Namen da haben. Und Penn State wird da auf jeden Fall eine heftige Summe an einen Coach schmeißen, wo man sich so den Kopf kratzen wird und denkt, wow, ist dieser Coach wirklich so viel mehr wert wie jemand anderer? Mich würde es nicht überraschen, wenn der nächste Head Coach von Penn State der bestbezahlteste Coach im College Football ist, weil die einfach so viel Geld an ihn schmeißen müssen, um ihn zu bekommen.
Mhm. Sehe ich. Also ja, das zu bekommen, aber gleichzeitig auch, wie du ja schon sagst, andere Colleges werden jetzt ja auch gucken, ey, wir müssen unseren Coach verlängern, wir werden den so und so viel zahlen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, nicht nur, weil sie, also nicht, sie müssen nicht nur viel Geld loswerden, weil sie ja wissen, okay, wir müssen irgendwen bekommen, dass du in diesem Drang bist, aber gleichzeitig werden ja viele Coaches verlängert, die ja auch Top Money bekommen Und da musst du das wieder toppen. Das ist ja auch immer dieses alte Spiel von, wer hat zuletzt unterschrieben. Ne? Deswegen, ja. Also es ist so ein bisschen, du hast so eine Art diesen doppelten Effekt, sage ich mal. Aber lass uns noch kurz bei Penn State bleiben. Du bist jetzt ohne deinen Head Coach, Number One Commit auch weg und jetzt ist dein Quarterback verletzt.
Season-Ending.
Also Penn State könnte es ja nicht irgendwie in irgendeiner Weise schlechter gehen, als es denen gerade geht, oder?
Weißt du, wie schlecht es Penn State gerade geht?
Genauso schlecht wie Björns Fantasy-Team. Genau das wolltest du sagen, ne? Ich kenne dich doch, Mann. Ich kenne dich doch. Ich weiß genau, was du das sagen wolltest.
Wir sind in the mud. Hansi spielt gegen Björn und die Jamar Chase-Klatsche kam jetzt zum ersten Mal nicht gegen mich, sondern gegen Björn. Digga, macht 38 Punkte einfach.
Und das Geile dabei ist ja noch, dass Björn Metcalf hat, der 8 Punkte hat. Ja, also habe ich direkt schon mal 30 Punkte Gap aufgemacht, bevor überhaupt Sonntag ist. Das fühlt sich gut an. So kann man ins Wochenende starten.
Ey, ich sag dir aber, ich bin sehr, sehr gespannt. Also jetzt Drew Allar auch raus. Drew Allar muss man auch sagen, er hat ja gegambelt. Letztes Jahr hat er gesagt, dass er hier bei Penn State bleiben will. Er will National Championship holen. Er fühlt, dass das Team richtig close war. Und wäre er letztes Jahr in den Draft gegangen, dann wäre er mit fast 100%iger Überzeugung zu den Giants gegangen. Als sogar vielleicht Number 2 Overall Pick. Und dieser Domino-Effekt, den er jetzt hat, er hat sich quasi aus dem safen Top 5 Pick rausgespielt, weil seine Performance war jetzt nicht so irre. Er hat sehr viel Potenzial gehabt, aber dieses Jahr hat er dann auch einfach nur gut gespielt. Also ich werfe ihm auf keinen Fall vor den Bus oder so. Ich sage einfach, er hat gut gespielt. Aber mich hat es nicht so von einem Hocker gehauen, dass er ein Top 5 Pick wäre. Jetzt hat er sich so rausgespielt, jetzt hat er die Verletzung. Wenn er jetzt nächstes Jahr in Draft geht, dann fällt der bis zur dritten, vierten Runde. Also ich sehe nicht, wie man ihn dann so hoch bewerten könnte, wenn vor allem andere Prospects sich wieder hochspielen. Mhm. Und ein anderer Prospect, der sich gerade sehr hoch spielt, ist jetzt auch der Heisman-Favorit und das ist Carson Beck.
Das ist eine geile Überleitung. Da müssen wir auch reingehen, bevor wir irgendwie in den Recap oder Preview gehen von letzter Woche oder die Woche, die kommt. Aber Carson Beck ist so nice aktuell und Miami ist so nice aktuell. Ich muss schon gerade sagen, ich glaube, wenn man über ein Team redet, was dann am meisten Spaß macht zuzugucken, muss ich sagen, es ist Miami eigentlich gerade. Oder?
Miami offensiv spielt absolut irre. Also,
es macht so Coach Spaß zuzugucken.
Coach Manny Diaz hat jetzt zweimal hintereinander mit Transfer-Quarterbacks richtig geil gemacht. Letztes Jahr Cam Ward natürlich, dieses Jahr Carson Beck. Was er da gerade macht, muss man sagen, ist auf jeden Fall unglaublich beeindruckend. The U is back. Jetzt müssen die aber halt einfach mal das Ding zumachen und im ACC, in der ACC-Conference einfach das Ding gewinnen. Florida State ist raus. Florida State hat wieder verloren, Digga. Ja. Die wurden geupsettet gegen Pittsburgh. Aber
lass mal kurz bei Carson Black bleiben, weil du hast eben über Drew Allar was Spannendes gesagt, wo ich noch mal kurz den Case aufmachen wollen würde für Carson Beck. Was Drew Allar gemacht hat mit, er war vielleicht ein Top-5-Draft-Pick oder wäre er gewesen dieses Jahr zu auf jeden Fall kein First-Round-Pick nächstes Jahr. Carson Beck hat es ja eigentlich genau andersrum geschafft.
Genau.
So, deswegen lass uns da mal kurz reingehen, weil er war ja bei Georgia von 21 bis 2024, hat, auch wie du sagen würdest, okay abgeliefert. Er war gut, aber war jetzt nicht, wo du sagst, wow, er ist jetzt irgendwie Top-5-Pick oder wäre ein Top-5-Pick. Dann transferred er von Georgia zu Miami, letzte Offseason. Jetzt sein letztes Jahr als Senior geht er nach Miami und sagt, das ist mein Prove-It-Year, ich will jetzt allen beweisen, dass ich doch dieser First-Round-Quarterback sein kann. Und jetzt, was hat er gemacht? 1213 Passing Yards, 11 Touchdowns, 3 Interceptions, Quarterback-Rating 84,9, 6. Bester in der NCAA. Also, man muss schon sagen, der hat eigentlich alles jetzt richtig gemacht und sein Gamble ging auf.
Er hat es richtig gemacht und ich gehe wieder zurück. Eine Latina kann dein Leben verändern, Bruder.
Ja, warum gehst du da wieder rein? Warum gehst du da wieder rein?
Ja, wir haben das ja als Gossip ein bisschen rausgekommen. Wir haben so TMZ-mäßig, dass er mit einer TikTokerin zusammen war. Dann kam dieses ganze Ding raus. Er geht zu Miami, hat sie angeblich betrogen. Dann machen die ein Breakup. Dann kommt irgendwie so Confusion raus und die Texte und so weiter. Und deswegen war das jetzt halt so ein Joke. Aber man muss sagen, er hat seinen Swagger gefunden und er hat seinen Swagger jetzt halt in Miami leben können. Also das freut mich für Carson Beck. Er scheint auch jetzt halt viel mature zu sein. Also in Interviews, die er jetzt gegeben hat, im Vergleich zu Georgia, er hat halt seine Rolle akzeptiert. Er hat gesagt, ja, ich bin hier wahrscheinlich einfach nur ein Mentor. Ich bin reingegangen, ich musste den Job genauso gewinnen, weil es wurde mir nicht gegeben. Und die jüngeren Quarterbacks, auf die ist der Fokus ausgelegt. Und wenn die dann Fragen haben, dann coache ich die und dies und das. Und wie Carson Beck das beantwortet hat in seinen Interviews, fand ich einfach sehr reif von ihm. Mhm. Weil, muss vorstellen, er kommt als Top-Recruit zu Georgia, ist da ein absoluter Traumspieler, du bist der Quarterback von einem der besten Teams, die es gibt im College Football. Und dann auf einmal hast du, hey, er hat ja auch einmal eine Strafe bekommen, weil er zu schnell gefahren ist. Dann wirst du gehumbelt, dann spielst du nicht gut, dann wirst du auseinandergenommen von den Medien. Ja, ungerecht, also manchmal auch zu viel. Aber dann kriegst du deine Reife schneller. Und der Carson Beck dieses Jahr wirkt für mich 1000-mal reifer, 1000-mal besser und allem für University of Miami. Und deswegen spielt er sich auch wieder zurück in eine First-Round-Draft-Rolle.
Pass auf, First-Round-Draft-Rolle, sag ganz kurz, Stand jetzt, wo würdest du ihn nächstes Jahr im NFL-Draft sehen? Ende erste Runde, Mitte erste Runde, Top-10-Pick, was sagst du? Nur damit man es vielleicht so ein bisschen einschätzen kann, als normaler Fan, wo du ihn vielleicht siehst.
Ich würde sagen, basierend auf das Team, aber er wäre mir schon so ein Middle-First-Round-Pick wert. Also sagen wir mal, von 13 bis 18, jemand, der einen Quarterback braucht, nicht jetzt gerade, aber vielleicht in den kommenden Jahren. Team, wo ich ihn sehen könnte, Pittsburgh, wenn jetzt Aaron Rodgers aufhören würde und Pittsburgh da in dem mittelmäßigen Bereich steht.
Also ich habe es gerade mal aufgemacht, Pittsburgh ist gerade auf 26, also ist schon ziemlich spät, könnte aber sein, natürlich. Du hast natürlich.
Wenn die 9-8 gehen oder so, meine ich halt.
Naja, klar, klar. Nach dem Loss gegen die Cincinnati Bengals beginnt jetzt der Downfall vielleicht.
Ey, man weiß es nie. Ich habe immer noch, ich habe ein Statement und ein Hot Take gemacht. Okay, der ist so ekelhaft heiß. Boah. Und ich will, dass wir jetzt zurückgehen an und diese Stelle uns markieren. Wir werden nicht zum NFL-Podcast, aber wir machen jetzt mal eine NFL-Prediction. Es ist der 17. Oktober, 13.27 Uhr. Die Baltimore Ravens haben eine Bye-Woche und sie stehen 1-5. Ich sage, die Baltimore Ravens werden am Ende des Jahres in den Playoffs stehen. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass die ihre Division gewinnen. Und ich sage sogar, die werden ihre Division noch gewinnen. Ich hau direkt ein Statement raus. Die Baltimore Ravens werden ein Heimspiel haben in der ersten Runde der Playoffs.
Und was ist, wenn sie das nicht haben? Passiert dann irgendwas? Willst du irgendwas in den Ring werfen oder sagst du das einfach nur so?
Nee, dann könnt ihr es mich gegenhalten. Dann könnt ihr sagen, ey, no ball knowledge oder irgendwas. Das ist mein heißer Take. Wir werden
alle Dominik zerstören.
Ey, das ist mein heißer Take. Und ich muss halt sagen, wenn ich den Schedule der Ravens anschaue, okay, wir gehen jetzt nicht zu tief rein, aber...
Wir sind heute so all over the place, ne? Wir sind überall gerade heute, aber egal. Ich find's gut.
Ich geh ganz schnell rein. Wenn ich den Schedule der Ravens anschaue, die haben jetzt eine Bye-Week, dann spielen sie gegen die Bears, die Dolphins zu Hause und die Vikings zu Hause und dann die Browns zu Hause. Von den nächsten 4 Spielen haben sie 3 Heimspiele und das einzige Auswärts bei den Bears nach einer Bye-Woche. Digga, dann stehen die 5-5.
Dann spielen die. Alles gewinnen, ey.
Ja, warte. Dann spielen die gegen die Jets und die Bengals auswärts. Die Bengals noch mit Joe Flacco, die Jets sind die Jets. Weißt du was? Ich glaube trotzdem, dass die Ravens die Bengals in Cincinnati schlagen können. Dann stehen die 7-5. Und ich denke mir, ja, okay, die müssen irgendwie ein Spiel irgendwo verlieren. Nee, dann spielen sie gegen Pittsburgh. glaube, dass die Pittsburgh auch schlagen. Pittsburgh war jetzt nicht so überzeugend. Dann spielen sie wieder gegen die Bengals zu Hause. Dann spielen sie gegen die Patriots, die Packers zu Hause in Baltimore und dann die Steelers zu Hause in Baltimore. Und ich schaue mir das restliche Schedule an. Und ja, vielleicht ist es zu optimistisch, aber ich sehe da wirklich, dass die vielleicht ein Spiel verlieren von den nächsten.
Ja, aber das ist ja wirklich das wirklich optimistischste Outcome, was du dir vorstellen kannst.
Ja, aber guck dir das an. Das beste Team in der NFL, und es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, sind die Chiefs. Die Chiefs sind das beste Team der NFL jetzt gerade.
Gut, Rice kommt auch noch zurück, ne? So, ey, wir müssen, wir sind absolut im Laberloch-Modus. Du kannst dir schon mal ein Buyout überlegen, wenn ich doch 8-4 gehen sollte in Fantasy, was dann da deine Optionen sind. Ich werde auf jeden Fall 3-4 gehen. Ich will es nicht jinxen.
Zurückgehend, College Football ist genauso crazy wie die NFL, weil egal, was wir sagen, egal welche Rankings wir reinhauen.
Er lenkt direkt ab. Du bist
Laberlauchmodus, Laberlauchmodus.
Ja, genau, jetzt auf einmal.
Aber direkt, was wir sagen und welche Predictions wir haben, können wir direkt mal aus dem Fenster werfen. Weil College Football ist genauso wild wie die NFL.
Yep.
Und das ich gehe da mal rein. Wir haben es kurz angesprochen, Pittsburgh schlägt Florida State. Florida State jetzt auch 0-3 in der ACC. Die sind raus, die sind komplett aus dem Rennen. Und ich muss mich halt jetzt auch fragen, wenn ein Coach Franklin gefeuert wird, obwohl er schon alles gewonnen hat, bei Penn State, dies und das, warum ist Coach Norvell nicht genauso bestraft wie ein Coach Franklin? Er steht jetzt auch wieder 3-3. Letzte Saison war die schlechteste Saison, die Florida State in über 100 Jahren hatte. Also das war ja lächerlich. Und jetzt bist du nach 6 Wochen oder Woche 7 jetzt technisch gesehen wieder komplett aus dem Playoff-Picture. Du bist aus dem ACC-Championship-Picture.
Ich wollte gerade sagen, du bist 0-3 in der ACC. 0-3.
Deine Saison ist vorbei und mich würde es jetzt wirklich nicht wundern, wenn die wieder 6-6 gehen oder sowas.
Boah. Also für Florida State ist es schon echt heftig. Ich meine, die waren sogar noch 25 ranked, also die waren noch in der Top 25 drin. Ich gehe vollkommen, mit dem mit, weil so ein Firing wie bei Franklin und bei den Penn State Nittany Lions löst vielleicht auch mal ein bisschen was aus, wo sich jeder umschaut und sagt, okay, shit, wer ist eigentlich noch wirklich safe? Weil im Endeffekt, Franklin, wir haben ja eben schon gesagt, leistet sich nicht irgendwie 2 Losing Seasons mit, weißt du, was ich meine? So.
Ja.
Und wenn du das mit Florida State gegenüberstellst, dann ist da wer anderes schon längst überfällig.
Genau.
Und deswegen, ich bin echt gespannt. Ich gehe vollkommen damit, dass wir bestimmt noch, nicht nur bei Florida State, sondern auch bei anderen Colleges, safe Firings, also Coaches sehen werden, die gefeuert werden, die man vielleicht nicht so direkt erwartet, weil sowas löst halt irgendwas aus auch, ne? Findest du nicht? Hey. Das ist, weil die, guck mal, die komplette NCAA guckt doch dann auf zum Beispiel Penn State drauf und denkt sich wirklich, wie, die haben einfach Franklin gefeuert? Und das hat, das muss doch einen Effekt haben durch die ganze NCAA.
Ja, das wird es auch 100%ig. Also, die werden sich anschauen und sagen, okay, Franklin ist jetzt auf dem Markt. Franklin ist jemand, der bei Vanderbilt sehr viel Erfolg hatte. Er hat Penn State, und man muss ihm den Respekt geben, er hat Penn State von dem Death Penalty wieder zurückgebracht. Er war der Hoffnungsträger, der jetzt hat Penn State wieder relevant gemacht hat.
Mhm.
Und jetzt, wenn du Florida State bist und du nach Jimbo Fisher so ein Chaos hattest, jetzt halt mit Norvell scheint es auch richtig in die falsche Richtung wieder zu gehen. Ja, vor 2 Jahren bist du undefeated gekommen und du wurdest nicht in die Playoffs reingelassen, dies und das. Verstehe ich, aber das ist 2 Jahre her und das soll kein Thema mehr sein. Wenn du uns jetzt schaust, dann musst du dir denken, weißt du was? Bei Penn State, die sind jedes Jahr ganz oben mit dabei. Jedes Jahr fast im Championship-Spiel oder im Championship-Spiel. Und jetzt könnte er das Gleiche machen bei uns bei Florida State. Wir haben genauso viel vielleicht mehr, vielleicht weniger, wüsste ich nicht, von Donors mit Geld und könnten ihm das verfügbar geben. Mhm. Weißt du was? Er ist ein Upgrade im Vergleich zu Norvell. Und ich könnte sehen, dass Florida State Norvell feuert und sich einen Franklin holt.
Das wäre so krass.
Weil für mich ist das einfach jemand, der ein Team, vor allem Florida State, und ich weiß, ich joke immer rum, weil es Björns Schule ist, aber das ist ein unglaublich respektabler Markt, eine Schule, die geizig dafür ist, Spiele zu gewinnen und die Kultur und alles, die sie bringen. Du willst sehen, dass Florida State jedes Jahr mit oben spielt und ein Coach Franklin könnte dir das erlauben zu tun. Bin ich 100% überzeugt.
Das ist ein geiler Take, gehe ich 100% mit. Und da weiß man ja auch nicht, welche anderen Dominos auch noch fallen. Wer wird noch verlängert, wer wird noch gefeuert? Es werden bestimmt andere Coaches auch noch available werden. Es werden andere Coaches nicht available werden, wo man vielleicht denkt, dass sie auf den Markt kommen, die aber noch verlängert werden. Also wir haben noch so viele Moving Parts, bis wir in den Playoffs sind, bis nach den Playoffs, Offseason. Boah, es wird so viel passieren. Deswegen, ich bin richtig gespannt, was da noch geht. Aber kann ich auf jeden Fall sehen, dass Florida State Franklin haben will. Müssen wir reingehen. Willst du noch tiefer ins Spiel gehen oder wollen wir direkt ins nächste Game? Weil ich habe ein Spiel gerade hier vor Augen, wo wir reingehen müssen. Aber ich will dich nicht abwimmeln.
Wir gehen ins große Spiel.
Hast du genau das Gleiche, was ich auch habe, direkt vor Augen?
Hundertprozentig. Dieses Auswärtsteam kommt da rein und gewinnt?
Talk to me.
Hey, da ist ein bisschen Rauch, weil Signetti hat eine Zigarette hier angemacht. Eine Zigarre, weil er mit
die Oregon Ducks
Indiana
gejagt,
mit den Hoosiers die Oregon Ducks ausgefedert haben.
Wirklich, die
haben sie gepflückt.
Die haben die gejagt, die haben die, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Wenn man die Federn rupfen.
Ja, Duckhunt gehupft, alles.
Die haben alles mit denen gemacht, ey. Also das ist wirklich, pass auf, bevor wir weiter reingehen, das ist wirklich für mich der überraschendste Score der Woche. Und es gab krasse Scores. Wir reden gleich noch über ein anderes Spiel, was auch komplett überraschend war. Wir reden über Longhorns, kurzer Hint. Aber das Ding ist, ich fand das, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber ich fand das der überraschendste Score von dieser Woche. Hätte ich nicht gedacht. Zu Hause bei Oregon, die waren 3 ranked, Indiana auf Nummer 7. Klar, das ist keine No-Names. Aber gegen Oregon zu Hause, so, vorher ungeschlagen, das ist verrückt.
Ey, ich sag's so, Indiana war letztes Jahr ungeschlagen und Leute haben sie quasi auseinandergenommen, weil, die haben gegen niemanden gespielt und wir sind uns nicht sicher, was die machen können. Wir wissen einfach nicht, ob Indiana legit ist, dies und das. Und jetzt hat jeder Angst vor Indiana. Ich würde nicht gegen dieses Team spielen wollen. Die haben Nummer 9, also das Team war Nummer 9 ranked zu dem Zeitpunkt, Illinois 63-10 weggeschlagen. Ja, die hatten ein Close Game gegen Iowa. Jetzt gehen sie aber nach Oregon und sagen, weißt du was, ihr könnt 100 Millionen für euer Roster ausgeben. Wir sind Indiana, wir haben keine 5-Sterne-Recruits, wir haben 4-Sterne-Recruits und 3-Sterne-Recruits. Also halt, sagen wir mal, Leute, die developen müssen, nicht jemand, der jetzt direkt als Freshman spielt, aber jemand, der 1-2 Jahre braucht. Und das ist das genaue System von Signetti. Er sagt, nee, uns ist es egal, ob wir jetzt einen 5-Sterne-Recruit haben oder einen 0-Sterne-Recruit. Wenn du der beste Spieler bist, dann produzierst du das für uns und wir gewinnen Spiele zusammen als Team.
Safe.
Und ey, Coach Signetti hat sich seinen Vertrag verdient, weil jetzt ist er da und kriegt diese riesen Extension und beweist wirklich, ey, die Hoosiers sind hier to stay. Weil jetzt hast du nicht nur ihn, sondern du hast einen Quarterback mit Fernando Mendoza. Fernando! Mein Kumpel Fernando!
Es hört sich irgendwie aus irgendeinem Grund nach Formel 1 an. Immer wenn ich den Namen höre, denke ich an Formel 1. Ich weiß
nicht, warum. Ja, Fernando Alonso.
Naja, aber weißt du, irgendwie hat das so ein, das hat so ein Formel 1-Klang, finde ich. Weiß ich auch nicht, warum. Ja.
Aber Fernando Mendoza ist für mich ebenfalls ganz, ganz weit oben in der Heisman-Conversation. 17 Touchdowns, 2 Interceptions, 1423 Yards, 2 Siege gegen Top 10 Teams. Und in beiden Spielen hat er sehr überzeugend gespielt. Da muss man sagen, er hat ein Resume, wo man sagen muss, ja, er könnte es
machen. Kann man einen Case für machen. Und du musst doch mal gucken, was die Defense, das finde ich auch krass, was die Indiana Defense mit Oregon gemacht hat. Third Downs nur 3 von 14 zugelassen, unter 25%. Sind nicht mal 20%, glaube ich. So, die mussten viermal für vierten Versuch gehen. So, 2 Turnover, 14 First Downs zu 23 First Downs von den Indiana Hoosiers. Also, Indiana hat 6-0, 3-0 in der Big Ten. Also, bei Indiana läuft einiges. Generell in Indiana. Du hast die Colts, die gerade durchgehen. Du hast die Indiana Hoosiers. Also, Indiana geht's gerade richtig gut.
Ey, Digga, die Pacers waren im Finale auch noch. Die Fever, das WNBA-Team, war im Halbfinale. Indiana ist jetzt gerade on the come up. Indiana ist
absurd. Generell, was generell alle Sportarten angeht, aber Football, also, es macht auf jeden Fall gerade Spaß, in Indiana zu wohnen.
Ey, und du hast Notre Dame auch noch, das darfst du nicht vergessen. Und du hast
Notre Dame auch noch, ja.
Aber ja, die Hoosiers defensiv auch mit 6 Sacks, 8 Tackles for Losses, 2 Interceptions gegen Dante Moore.
Yep.
Dante Moore ist trotzdem ein Top-Quarterback. Ich glaube, viele haben ihn gerade als Nummer 1 Quarterback im Draft.
Aber guck mal, allein schon Heisman, wenn du den Kipppunkt hast zwischen den beiden Quarterbacks, über die wir gerade geredet haben, Moore und auch Mendoza, dann hast du doch automatisch hier den Vergleich. Und wenn du dann die ganzen Vote hast und sagst, okay, wem von beiden geben wir die Heisman Trophy, im direkten Vergleich hat jemand hier besser performt als der andere. Oder nicht?
Genau.
Und das ist auch schon, wo du sagst, shit, wenn beide die Saison so weiterspielen, dann hat auf jeden Fall hier schon einer einen deutlichen Vorteil gegenüber Moore, der ja vorher eigentlich der Heisman Favorite war. Also es war schon ein kleiner Hit, den er hier genommen hat.
Ja. Ja, auf jeden
Fall.
Muss
man so sagen.
Ich würde Mendoza jetzt gerade vorhin stellen, weil er einfach jetzt auswärts wieder diesen Sieg gefeiert hat. Und sein Schedule für die restliche Saison, ja, man darf jetzt nichts überschauen, aber Michigan State, UCLA, Maryland, die nächsten 3 Spiele, da kann er stat padden, dann hat er ein Spiel bei Penn State und dann die letzten 2 sind Wisconsin und Purdue. Penn State ist das einzige Fragezeichen, weil das Roster ist ja trotzdem noch gut, aber jetzt mit Backup-Quarterback weiß ich nicht so. Trotzdem ist Penn State. Aber Indiana könnte wieder ungeschlagen mit 12-0 dastehen, wo man sagt, die sind sicher in den Playoffs.
Ich würde es denen richtig gönnen. Auch, dass sie weit, weit kommen. Indiana ist irgendwie so sympathisch, weil die einfach so von wirklich nichts will ich jetzt nicht sagen, das klingt ein bisschen negativ, aber von, wenn du die vor 3-4 Jahren anschaust, so, wo sie jetzt einfach sind, wo sie letztes Jahr waren, wo sie jetzt wieder sind, ist einfach eine geile Story. So. Indiana ist einfach ein Team, wo man einfach so gut Fan von sein kann, einfach auch so irgendwie, weißt du, abseits, du machst die an und bist so, oh, Indiana ist einfach sympathisch. Ist einfach so. Also deswegen, ich bin all for it. War ein krasses Spiel, aber lass uns ins nächste gehen, ich habe es eben schon gesagt. Red River Rivalry. Und das Ding war auch absurd. Texas Longhorns gegen Oklahoma. Oklahoma kommt rein, Nummer 6 ranked gegen die unranked Texas Longhorns. Und wir müssen über Arch Manning reden, der hat immer noch nicht wirklich performt. Da müssen wir gleich reingehen.
Hey,
aber
I don't care. Give me a yeehaw.
Endscore 23-6 für die Texas Longhorns. Die haben Oklahoma zu 6 Punkten gehalten. Das war schon ein beeindruckender Sieg. Obwohl, und das muss man wirklich leider so sagen, obwohl Arch Manning immer noch nicht wirklich performt hat, oder? Oder würdest du sagen, er hatte ein krasses Spiel?
Also, wenn du das Spiel anschaust, da waren jetzt nicht gerade diese absolut irren Würfe, die du siehst, im Sinne von, oh ja, hier ist ein Deep Shot, hier ist ein das. Arch Manning spielt in diesem Spiel eine wichtige Rolle, keine Turnovers. Touchdown geworfen, 21 von 27, aber nur für 166 Yards. Er hatte sehr gute Field-Position, also deswegen sind seine Yards nicht so weit hoch. Aber man muss sagen, er hat einfach, hey, ich habe mein Spiel gespielt, wir haben dann unsere Field Goals gekickt, manche wurden dann auch nicht getroffen, also es hätte sehr viel eindeutiger sein können. Der Kicker hat auch, ich glaube, 2 Field Goals verpasst. Aber Arch Manning hat einfach keinen Fehler gemacht. Er hat wie ein Game Manager gespielt in diesem Spiel. Checkdowns, war nicht da und am Ende hast du halt ein gutes Rushing Game, das der Unterschied war. Die Defensive von Texas war ja auch irre. 5 Sacks, 7 Tackle for Losses.
Safe, das meine ich also. Ja. Also Texas hat ja generell performt, Bei Arch Manning habe ich für mich immer noch so ein kleines Fragezeichen, aber wir gehen ja auch noch gleich auf den AP Poll Top 25, gehen wir ja immer drauf ein, wenn wir den Recap abgeschlossen haben. Aber jetzt mal die Frage, was ist der Outlook für die Texas Longhorns dieses Jahr? Ich meine, sie sind 4-2, 1-1 in der SEC, aber was kann mit den Longhorns jetzt noch gehen?
Digga, bei denen ist alles offen. Also, man muss es halt sagen, ja, jetzt verlieren die gegen Florida und du denkst, die Saison vorbei, Arch Manning dies, Arch Manning das. Nein, lange nicht. Das ist die SEC, wovon wir reden. Das ist die beste Conference mit der Big Ten. Also du hast wirklich zwei Conferences momentan. Die ACC ist lächerlich, außer Miami jetzt gerade. Aber du hast zwei Conferences, wo du wirklich sagen musst, da sind gefühlt jede Woche Matchups, wo du denkst, wow, hätten wir das vor 5 Jahren gekriegt? College Football ist ja irre. Und jetzt hast du mit Texas die Möglichkeit, du hast jetzt 2 Auswärtsspiele gegen Kentucky und Mississippi State, dann spielst du zu Hause gegen Ranked Vanderbilt, dann spielst du auswärts gegen Georgia, ein Top-10-Team, und zu Hause gegen Texas A&M, ein Top-4-Team. Weißt du was? Ich sehe da wirklich eine realistische Chance, wie Texas mit 3 Niederlagen sogar in den Playoffs kommt.
Weil du sagst, das ist einfach die SEC und du hast die jeweiligen Wins, die du hast, zählen so viel mehr, oder was ist dein Argument? Weil zum Beispiel jetzt ein Win gegen Oklahoma, die waren 6 ranked, die waren vorher ungeschlagen. Ja. Sowas zählt ja dann auch automatisch mehr, muss man ja kurz auch erklären, um nochmal ein paar Leute mitzunehmen. Sowas zählt ja auch automatisch mehr, das ist ja auch gerade so, wie du argumentierst, als wenn du gegen irgendwelche No-Names, in Anführungszeichen, ich will es nicht so negativ formulieren, ihr wisst, wie ich das meine, gegen irgendwelche No-Name-Teams gewinnst und nicht gegen irgendwelche Teams, die Top 10 ranked sind. Das ist ja auch der Unterschied.
100%. Und die SEC ist halt einfach, alle Teams sind so nah beieinander, und wenn du mal eine gute Serie hast und einfach das richtige Seeding, stell dir vor, Texas gewinnt all ihre Spiele, dann haben die den Tiebreak gegenüber Texas A&M und Georgia ist dann raus. Die einzigen Teams, die dann auch den Unterschied machen können, wären dann Alabama und Ole Miss. Und ich glaube, Alabama spielt sogar gegen Ole Miss dieses Jahr. Das müsste ich nochmal nachschauen. Aber dann hättest du wirklich so einen Fall von Strength of Schedule, Higher Quality Win, und auf einmal ist Texas gegen Alabama im Championship-Spiel. Da ist es wirklich so möglich, die Saison ist lange nicht vorbei für Texas, weil sie diesen Sieg jetzt geholt haben. Und das könnte dieser Befreiungsschlag sein für Arch Manning.
Da wollte ich gerade wovon wir reden. Guck mal, genau, da wollte ich auch noch reingehen. Also wir haben ja über Arch Manning gesagt, er hat jetzt zwar so performt, dass er keine Fehler gemacht hat, aber er hat jetzt auch nicht performt, wo wir sagen, okay, das ist der Arch Manning, den jeder dachte, dass die Texas Longhorns bekommen dieses Jahr. Gut, die Erwartungen waren auch immens hoch, haben wir auch schon drüber geredet, aber könnte das hier so ein bisschen sein Bounce-Back-Game sein im Sinne von, okay, ich habe jetzt hier ein Spiel geliefert, wo ich keine Fehler gemacht habe, ich habe das Game gemanagt, wir haben das Spiel nicht verloren, weil ich irgendwelche dummen Fehler gemacht habe, sondern ich habe einfach das gemacht, was ich machen sollte und auch dann musste. Und dass es so ein bisschen so eine Art Confidence-Booster für ihn ist, wo wir dann jetzt vielleicht mal die Performances sehen werden, von denen wir gedacht haben, dass wir sie schon länger bekommen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Kann das der Fall sein? Denkst du, das ist so ein bisschen so dieses Spiel, wo er so dieses Selbstvertrauen so wirklich rausziehen kann und sagt, okay, das ist jetzt was, worauf ich aufbauen kann?
100%. Ich sehe das 100% auf für einen Confidence Boost. Du gehst so ein Spiel rein und manchmal, ja, es ist leicht zu sagen von unserer Seite aus, er hat keine Fehler gemacht, er hat das Game gemanagt. Weißt du was? Du musst erstmal in so einer Position sein, wo du ein Game gut spielst, keine Fehler machst, gibst deinem Team die beste Möglichkeit zu gewinnen, tust es auch, dein Job ist getan. Du musst jetzt nicht dieser Superheld sein, wenn es nicht von dir verlangt wird. Und Arch Manning, Respekt, sehr viel Reife, natürlich, er hat einen guten Kopf auf seinen Schultern, dieses riesen Gehirn, das er hat, natürlich von der Manning-Familie. Ich kann das wirklich sehen, dass das dieser Befreiungsschlag ist für Texas, weil jetzt musst du dir die Niederlage anschauen. Ja, die haben einmal verloren gegen Florida, das war jetzt auch schlecht. In Florida, da ist es nicht einfach zu gewinnen im Swamp. Und dann ein anderes Auswärtsspiel bei Ohio State. Du spielst gegen das Number One Team und du verlierst 14-7, das war so ein enges Spiel. Und du denkst dir einfach, weißt du was, so eine Niederlage kann ich verzeihen. Du hast einen Ausrutscher, die hässliche Bertha gelegt gegen Florida, aber dann verlierst du gegen das Nummer 3 Team, aber gewinnst gegen das Nummer 6 Team. Da Texas, ja, Texas may be back, Texas may not be back.
Naja, das aber ist sehr, sehr viel up and down. Also ich bin echt gespannt, was bei Texas geht. Aber was wäre jetzt so deine abschließende Prediction? Wo sagst du, geht die Reise hin für die Texas Longhorns?
Boah, wenn ich den restlichen Schedule anschaue, ich glaube, die verlieren gegen Georgia, aber ich kann es wirklich sehen, dass die gegen A&M zu Hause gewinnen. Und dann stehst du da mit 9-3 und dann ist es wirklich, wie performen die Teams vor dir? 9-3 Texas mit Sieg gegen Oklahoma und A&M, aber Losses zu Georgia und Ohio State, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sind wirklich in der Lage, dieses Jahr zu sagen, dass ein 3-Loss-Team in den Playoffs stehen könnte.
Ja, ich bin auf jeden Fall noch weiter gespannt, du bestimmt auch. Hast du noch ein Game, worüber reden sollen, oder gehen wir in die Preview gleich? Oder erstmal AP-Poll, aber dann in die Preview. Oder hast du noch eins, wo du sagst, da müssen wir noch kurz drüber reden?
Ich ist schon Freitag, schnell, deswegen. Ich könnte schnell drüber gehen. Ole Miss hat einfach seinen Job gemacht, gewonnen gegen Washington State, Ohio State auch, gegen Illinois gewonnen, also 34-16. Ein sehr interessantes Spiel, wo ich gesagt habe, hey, das wird exciting, das war schon am Freitag, das war South Florida gegen North Texas. Yep. Ein schöner Spielstand von 63-36.
Die hab ich auch gedacht, ey.
Also
einfach fast 100 Punkte.
Die erste Halbzeit war wild und dann im dritten Quarter ist Florida oder South Florida rausgekommen und hat einfach das Spiel übertrieben gewonnen. Ein Spiel, wo ich ein kleines bisschen reingehen will, das lasse ich als letztes gleich, aber es war Alabama gegen Missouri.
Ja.
Da will ich dann als letztes reingehen, aber Tennessee hat mit Arkansas gekämpft, am Ende noch gewonnen, souverän. Georgia Tech ist jetzt hat 6-0 und Haynes King ist der King in Georgia.
Mhm.
Da bin ich gespannt, was die alles machen. Notre Dame handelt Business, Colorado und Coach Prime kriegen einen wichtigen Upset gegen Iowa State. A&M zu Hause gegen Florida einfach zerfetzt, da war ja nie angebrannt, Florida. Im ersten Quarter 2 Touchdowns gemacht und danach war es relativ ruhig. Texas Tech, weiterhin Top-Team. Georgia gegen Auburn, ganz kurz. Es stand 10-0 und Auburn war an der Halb-Yard-Linie und hätte fast 17-0 führen können, aber Georgia gewinnt das Spiel 2010, ja, weil sie in der zweiten Halbzeit einen Shutout gepitcht haben. Und ich dachte, Auburn würde da ein Upset schaffen, haben es leider nicht. Georgia souverän. LSU schlägt South Carolina, auch wieder nicht so überzeugend, wie man es hätte denken können, aber wir reden hier von einem 3-3-Team mit South Carolina und Auburn, die aber geile Teams sind. Das sind keine schlechten Teams.
Mhm.
Dann haben wir noch USC. USC schlägt Michigan, ganz souverän. Jetzt weiß man auch nicht, wo soll man USC ranken, weil die offensiv richtig gut spielen, aber halt so eine hässliche Bertha gegen Illinois legen. Dann BYU schlägt Arizona und Utah schafft den Upset. Ich würde es nicht mal Upset nennen. Ich glaube, das ist einfach, die waren nicht fair gerankt. Die waren unranked, obwohl sie 5-1 sind und ihre einzige Niederlage gegen ein Top-10-Team mit Texas Tech ist. Die haben 42-10 gegen Arizona State gewonnen, die ohne ihren starting Quarterback waren.
Ey, und wir müssen auch noch ein Spiel erwähnen, die Wyoming Cowboys haben zu Hause gewonnen gegen San Jose State, 35-28, war ein geiles Game von Caden Anderson. Also,
yep. Utah State hat leider in Hawaii verloren. Digga, ich bin um, ich glaube, 7:30 Uhr.
Ich wollte gerade sagen, es war morgens noch, lief es noch, ne? Hast du ja auch gesehen.
Ja, ich bin um 7:30 Uhr aufgestanden und da war es gerade mal im zweiten Quarter und ich dachte mir, ja, das stimmt, weil Hawaii ist ja noch mehr Zeit verzögert und wenn das dann ein spätes Spiel ist, das geht dann ja gerade erst los um 6 Uhr in der Früh.
Ja, das ist so krass. Also da habe ich auch noch gedacht, hä, das läuft noch. Aber ja, stimmt, Hawaii. Das ist halt,
ja,
die Zeitverschiebung
aber brutal. Ohne lang rumzufackeln, Alabama is back. I don't give a piss about nothing but that time, baby. Nothing but that time,
baby. Das ist das Beste. Das ist dieser Spruch und dieses Meme ist das Beste, was es bei Alabama gibt. Also es gibt nichts Besseres. Aber ey, Final Score 27-24 für Alabama. Alabama jetzt 5-1, 3-0 in der SEC. Das ist schon krass. Das ist schon ein guter Tiebreaker, den die hier aufgebaut haben. Missouri Tigers jetzt 5-1, 1-1 in der SEC durch diese Niederlage gegen Alabama, die auch in der SEC sind. Also, krasses Spiel. Wir gehen natürlich gleich noch auf die AP-Polls ein. Aber was macht dieser Win, dieser knappe Win jetzt mit Alabama weiterführend in der Saison? Und was macht diese Niederlage mit den Missouri Tigers, die jetzt ja die erste Niederlage einstecken mussten in diesem Spiel? Ordnen das mal kurz ein.
Ich glaube, für Missouri ist das halt eher so wieder, ah, wir haben eine Möglichkeit, und dann schmeißen wir diesen Pick am Ende wegen einer Miscommunication. Und es ist immer das gleiche Dilemma für Missouri. Knapp da, aber können über den letzten Sprung nicht schaffen. Also, die haben noch ein relativ hartes Schedule. Die spielen noch gegen A&M und die spielen noch gegen Oklahoma. Ich bin gespannt, was Missouri macht. Aber ich sehe nicht, dass die jetzt halt irgendwie in die Playoffs kommen. Also, das, so eine Niederlage gegen Bama ist dann schon so demütigend für ein Team. Alabama auf der anderen Seite bleibt heiß. Und für mich, wenn ich jetzt heute meinen Heisman-Ballot machen würde, gibt es für mich vier klare Kandidaten, die in New York präsent werden, wo über die nächsten 6 Wochen wir dann herausfinden. Carson Beck, 100%ig. Mr. Mendoza, 100%ig. Mhm. Ein Wide Receiver aus Ohio State, Jeremiah Smith, 100%ig. Und Quarterback Ty Simpson von Alabama.
Gehe ich mit.
Das sind für mich gerade die vier Heisman-Kandidaten, wo, ja, man könnte ein Argument machen, und da gebe ich vollkommen recht, dass der Heisman-Kandidat bei Ohio State vielleicht nicht Jeremiah Smith ist, aber Julian Sain ist ein heißer Take, aber Julian Sain auch momentan 15 Touchdowns, 3 Interceptions. Der Typ spielt schon nice, muss man schon sagen. Also ja, als junger Quarterback, Sain spielt schon nice, hat seine Spielzüge. Es ist zwischen ihm und Jeremiah Smith auf jeden Fall, aber ich glaube, Jeremiah Smith hat ein bisschen mehr Hype. Aber wenn ich mir anschaue, welcher Quarterback mir am meisten gefällt, wie er in der Pocket ist, welche Würfe er macht und wirklich, wie er gerade spielt, Digga, Ty Simpson ist der Typ. Ty Simpson ist für mich gerade QB1.
Ja, ey, ist auf jeden Fall close. Ich finde, Carson Beck hat auch noch ein Wörtchen mitzureden, weil der echt nice performt. Aber das Ding ist halt bei Ty Simpson, ich gehe gerade nochmal, warte, lass mich mal kurz seine Stats aufmachen. Ich hatte sie eben auf, warte. Ich war eben schon prepared, dann bin ich nochmal woanders hingegangen.
1678 Passing Yards.
16 Touchdowns, 1 Interception. Das Ding ist, er spielt halt nochmal deutlich effizienter als einen Carson Beck. Carson Beck im Vergleich dazu, 1213 Passing Yards, 11 Touchdowns, 3 Interceptions. Also er hat 5 Touchdowns weniger, 2 Interceptions mehr und 400 Passing Yards weniger als Ty Simpson. Ja. Also, so wie es jetzt ist, gehe ich mit, Ty Simpson Nummer 1, aber wir haben natürlich einiges an Football noch zu spielen. Nur gerade sieht es echt gut für Ty Simpson aus, den, glaube ich, nicht wirklich so viele auf dem Schirm hatten vor der Saison, dass er hier reinkommt und Alabama zum Promised Land führt.
Ja, also wir haben auf jeden Fall vor der Saison ihm schon den Lob gegeben, weil er war ein highly ranked Quarterback, hat dann einfach seine Zeit genommen, hat gesagt, ich sitze hinter Jalen Milroe, ich nehme meine Zeit, um zu developen. Das hat er getan. Und jetzt kann er sich beweisen und das tut er auch. Fast 71% ja, Completion Percentage.
Aber dass er so abliefert, hättest du auch nicht gedacht.
Er war für mich nicht das Problem mit der Niederlage gegen Florida State. Da war das ganze restliche Team, ich will jetzt nicht sagen schuld, aber Ty Simpson hat von Woche 1 abgeliefert und er wird nur besser und besser. Das ist seine erste Saison richtig als kompletter Starter. Und ich muss sagen, er hat von all den Quarterbacks gerade und von all den Spielern wahrscheinlich den besten Weg, diese Heisman-Trophäe zu gewinnen, weil er noch einige große Spiele vor sich hat.
Wo er sich beweisen kann. Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Nicht nur für das Team und das AP-Ranking ist es natürlich wichtig, dass du große Siege einfährst, sondern auch für dich persönlich. Wenn du in diesem Heisman-Rennen bist und du Quarterback bist, der dann gegen große Schulen gewinnt und große Nummern gegen große Schulen produziert, zählt das natürlich auch nochmal doppelt und dreifach.
Hey, und ich sag das so, die letzten 3 Wochen, Sieg gegen Number 5 Georgia, Sieg gegen Nummer 16 Vandy, jetzt Sieg gegen Nummer 14 Missouri. Nächste Woche, wir kommen gleich rein, wieder ein ranked Gegner. Mhm. Dann hast du at South Carolina und dann hast du LSU ranked und Oklahoma ranked. Dann hast du aus den letzten, boah, was sind das, 8 oder 7 Spielen, 6 ranked Teams.
Ja, schon heftig. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber ja, stimmt. Das ist krass.
Das ist schon so ein Resume, wo du zusammenbaust und dir denkst, weißt du was, wenn der alle Teams schlägt und dann so überzeugend spielt, wie er es gerade tut, weißt du was, dann musst du ihm diesen Award geben. Dann gibt es keinen Quarterback, den du diesen Award geben könntest oder keinen Spieler, außer der so überzeugend, außer ihm natürlich.
Ja, safe.
Und eine Sache, vor der wir noch in die Preview gehen.
Wir müssen noch AP-Poll machen.
Wir müssen AP-Poll noch machen, stimmt. Ich habe einen absolut irren Take, weil... es geht schon für nächstes Jahr. Ich bin so tief drin. Für mich ist es einfach unglaublich, wie gerade es im College Football ist, weil du musst ja mit Transfers und so jetzt rechnen. Es gibt einen Quarterback, der war ein No-Star-Recruit aus der High School, also 0 Sterne, war komplett overlooked und er spielt absolut irre für eine kleine Schule. Der Head Coach von dieser Schule, Eric Morris, jemand muss ihn studieren, weil der nimmt wahrscheinlich irgendwelche Drogen, um zu wissen, welche Quarterbacks sich so entwickeln lassen von nichts. Der ist derjenige, der Patrick Mahomes gefunden hat. Er ist derjenige, der bei Incarnate Word, heißt die Schule, Cam Ward gefunden hat, aus dem Nichts, ihn zu Washington State rübergebracht hat und ihn zu Cam Ward den Number One Overall Draft Pick gemacht hat. Und jetzt hat, geht er, ist er der Head Coach, also Eric Morris, der Head Coach von North Texas, findet einen einfach einen Freshman, letztes Jahr hat er ein Bowl-Spiel richtig abgeliefert, findet einen Freshman unrecruited, 1,93, 95 Kilo, 13 Touchdowns, 3 Interceptions, 1,583 Yards, Drew Mestemaker heißt er, und der spielt geil. Der hat in diesem South Florida-Spiel den absolut irresten Wurf, den ich jemals gesehen habe, gemacht. Du musst dir vorstellen, es war quasi wie Dan Orlovsky, er schaut raus, als ob er gerade aus der Endzone läuft. Mhm. Komplett, also bewegt sich hinten bei der Endzone von der linken Hash Richtung so Mitte der Endzone fast raus, wirft den Ball flat-footed mit seinem Körper geturnt an die rechte Seitenlinie über einen Verteidiger vor dem Safety gefallen, dass sein Receiver so einen Toe-Tap-Catch machen konnte. Und ich habe den Wurf gesehen und ich denke mir, Dicker, das kann doch nicht sein. Das ist wirklich einer der beeindruckendsten Würfe, die ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich gesehen, Eric Morris ist der Head Coach von North Texas und ich dachte mir, Eric Morris, der Name kommt mir bekannt vor, den kann ich irgendwo her. Ah ja, Washington State, Cam Ward. Dann siehst du, ah, er war Texas Tech. Mit wem war er Texas Tech? Patrick Mahomes. Und ich denke mir, der Typ ist für mich, ein NFL-Team muss ihm jetzt einfach mehrere Millionen Dollar geben, ihn als Scouting-Reporter zu haben.
Ah, das ist jetzt, warte, pass auf, kurze Frage. Das ist jetzt der Hot-Take? Du hast lange ausgeholt. Was ist jetzt die underlying message hier?
Drew Mestemaker wird für ein Top-Programm spielen, das nächstes Jahr eine Quarterback-Position braucht, wahrscheinlich wieder Miami. Also Drew Mestemaker sehe ich nicht bei North Texas nächstes Jahr. Ich sehe ihn 100%, dass er einen 5 bis 10 Millionen Vertrag bekommt irgendwo, dass er zu einem Team geht und sie zum National Championship oder so in 1 oder 2 Jahren holt. Also
Leute, es ist Freitag, der 17. Oktober, 14.03 Uhr jetzt. Erneut einmal kurz anmarkern und gucken, ob das stimmt, was Dominik sagt, in so einem Jahr. Das haben wir schon 3-mal heute in dieser Folge gehabt. Okay, lass uns noch kurz in den AP-Poll reingehen, bevor wir in die Preview gehen. AP-Poll nach Woche 7. Hat sich nicht so viel oben verändert?
Hey, Indiana, Nummer 3.
Genau, wir haben jetzt Indiana auf 3, das ist so das größte Ding eigentlich. Was ist für dich, ich meine, man kann es ja nachgucken, ich finde es langweilig, alles einmal so komplett vorzulesen, aber was ist für dich, vielleicht lass uns beide einmal kurz sagen, was wir am absurdesten finden, also was ist der komischste Rank von einem Team in diesem Ranking? Ich habe zwei, die ich irgendwie komisch finde.
Sag Nummer 5. Andere Nummer 15, ich kann die gar nicht leiden.
Ja, wow, okay. Auch vielleicht ein bisschen neutraler.
Also mal ganz ehrlich, das Ranking schaut schon okay aus. Also für mich nach diesem Sieg, vielleicht Texas nur auf 21, ist ein bisschen zu niedrig.
Ja, das wäre eins von meinen zwei gewesen.
Also die sind halt so schwer einzuschätzen, weil die verlieren gegen Florida dumm, aber dann schlagen die Oklahoma in so einem Rivalspiel.
Die jetzt immer noch auf 14 andere, sind.
Ja, die Niederlage gegen Ohio State schaut gar nicht so schlimm aus, weil Ohio State schaut wirklich, es gibt nur ein Team, das Nummer 1 ist, und das ist Ohio State. Ganz gerechtfertigt. Das schaut für mich alles eigentlich gut aus. Ich weiß, Alabama ist jetzt wieder auf 6 und deren einzige Niederlage ist unranked Florida State. Aber ich muss sagen, ich finde es fair. Die haben jetzt halt drei richtig gute Teams hintereinander geschlagen, die auch alle noch ranked sind.
Die sind halt heiß gerade, deswegen finde ich es auch nicht so schlimm. Ja. Mein Team, wo ich auch noch sage, es ist weird, und da haben wir eben schon kurz drüber geredet, dass sie eigentlich auch unfair nicht gerankt waren, ist Utah.
Ja, an 23.
Nur deren auf 23? Ist deren verrückt.
Einzige Niederlage ist gegen Nummer 7 Texas Tech momentan.
Ja, und du musst auch überlegen, was sie jetzt gemacht haben gegen Arizona State, die 21 ranked waren. Arizona State war 21 ranked und sie klatschen die weg und sind jetzt selbst auf 23? Ich meine, Arizona State ist jetzt nicht mehr ranked, okay. Aber es geht ja um, was Utah mit Arizona State gemacht hat, die 21 waren. Natürlich haben andere Teams auch noch gespielt und auch gewonnen und so weiter und so fort. Aber das finde ich krass, dass Utah nur, in Anführungszeichen, auf 23 ist, obwohl sie so überzeugend gegen ein 21-Ranked-Team gewonnen haben. Also das ist so, also Texas und Utah, die beiden finde ich so ein bisschen komisch. Aber sonst, klar, gehe ich eigentlich relativ damit. Ich finde es halt immer komisch, wenn zum Beispiel jetzt, wie mit Texas und auch Oklahoma, dass Texas immer noch unter Oklahoma ist, obwohl die gegen Oklahoma stark gewonnen haben. Aber das ist halt immer so ein bisschen, du kannst jetzt ja auch nicht Oklahoma von 6 auf 25 packen.
Ja, so. Genau, außer das wäre so eine 70-Punkte-Niederlage oder sowas, verstehe ich auch. Aber ich finde es halt, wenn ich jetzt halt das als Übergang nehme, um in die nächste Woche reinzugehen.
Lass uns in die Preview gehen.
Das Team, das wirklich mit einem Sieg am meisten steigen und hüpfen kann, ist Utah. Und dann gehe ich direkt rein. Leute, lest die Bibel, was auch immer ihr denkt, wird hier wichtig sein. Schmeißt es raus, weil wir haben Holy War Time. So heißt es wirklich. Es ist der Holy War.
Der heilige Krieg.
Weil Utah spielt gegen BY Poo im schönen Lavelle Edwards Stadium in Provo, Utah.
Aber das ganz ehrlich, das ist trotzdem eins der geilsten Stadien.
Ja, Digga, alle Stadien in Utah sind geil. Also ob es Lavelle Edwards ist, ob es Rice-Eccles ist in Salt Lake, ob es bei Utah State ist, im Maverick Stadium, in Logan. Du hast halt einfach alle drei Stadien mit einem richtig schönen Hintergrund von Bergen.
Ja, ist schon geil.
Das ist richtig, richtig schön. Also da muss man sagen.
Also nochmal, um da ein bisschen auszuholen. 23 Ranked Utah geht jetzt rein, 5-1-2-1 in der Big 12. Am 19. Oktober, also von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr nachts, also im Prinzip sonntags morgens sozusagen, ist das Spiel gegen und bei Nummer 15 ranked BYU Cougars, die jetzt 6-0, 3-0 in der Big 12 sind, also noch ungeschlagen. Das wird auf jeden Fall ein geiles Game. Und wie du schon sagst, Holy War, erklär vielleicht kurz, warum das Game Holy War heißt, dann gehen wir ins nächste rein. Aber ich glaube, das ist nochmal so cooler Fun-Fact, Side-Fact.
Ja, also du hast halt die zwei Schulen, die mit sehr vielen Mormonen begriffen sind. BYU ist ja ausschließlich mormonisch. Oder ich soll nicht sagen ausschließlich, aber du hast halt schon Bibellekturen und alles. Überwiegend mormonisch. Und jetzt hast du halt so ein In-State-Rivalry. Du hast auch eine Trophäe, die es dann gibt zwischen den beiden. Und es ist halt einfach so als Holy War bekannt, weil du hast halt zwei Brüder, die gegeneinander fighten. Du hast Utah gegen BYU. Und ich muss sagen, jedes Jahr, es gibt kaum ein optisch schöneres Spiel, wenn du Rot in diesem Knallrot siehst, das Utah trägt, und Blau in diesem wunderschönen, nicht hellblau, aber dieses optische Dunkelblau, das auch heraussticht. wenn du es das auf dem TV siehst, denkst du dir, wow, das ist übelst geil anzuschauen.
Ja, safe. Kann ich nichts hinzufügen. Ey,
ich finde das Spiel ist geil. Ich finde es schade, dass es nicht College Game Day ist. College Game Day wurde ein anderes Spiel. So Utah gegen BYU, beide ranked, auch große Playoff-Implikationen. Wenn BYU gewinnt, dann sehe ich auch, dass die jumpen. Also ich könnte sehen, dass dann, obwohl ich muss fast kotzen, wenn ich sage, aber dann sind die Playoff-Cut. Sorry, da sind wir rausgerutscht. Oha. Aber ja, dann wären die ein Team, das vielleicht in die Playoffs kommen könnte.
Vielleicht. Alright, komm Dominik, lass uns nochmal über die anderen Games reden. Lass uns nochmal beide, wir nehmen beide noch ein Game, wo wir sagen, das ist
so. Warte, Digga. Wir haben wieder so einen krassen Tag von College Football und du wirst es abkürzen. Hansi,
ich will es nicht abkürzen, ich will da ein Theme rausmachen. Wir wollen unsere Top Games picken. Was ist dein nächstes Top Game?
Mein nächstes Top Game ist das, wo College Game Day am Start ist. Um 21.30 Uhr deutscher Zeit ist in schönem Sanford Stadium in Athens, Georgia. Georgia gegen Ole Miss.
Ey, cool. Nummer für euch. Nummer 5 ranked. 3-0 in der SEC, 6-0. Ungeschlagen Ole Miss. Gegen Nummer 9 ranked. Georgia Bulldogs haben bisher einen Loss in der SEC. Aber ganz wichtig, das ist nicht nur morgen um 9.30 Uhr, also gut schaubar, sondern auch Free of the Zone.
Boom. Da ist der Drop. Ey, ich finde das Spiel überragend geil. Ich finde so ein
Spiel. Das ist ein krasses Game. Krasses Game.
Übertrieben Potenzial. Oh, ich weiß nicht, wir reden immer über Lane Kiffin, dass er diese großen Spiele nicht gewinnt. Gegen so Georgia und Alabama und so. Jetzt
hat er eine Chance.
Jetzt hat er eine Chance. Und es wäre nicht ein Upset, weil er ist ja das higher-ranked Team. Aber. Mann, ich bin auch heiß gespannt. Ich gehe mal zurück. BYU gegen Utah, wen nimmst du?
Stimmt, wir müssen auch noch picken. Shit, habe ich ganz vergessen. Ganz ehrlich, ich sage Utah, weil Utah ist so underrated. Das habe ich ja eben schon gesagt. Also ich finde, Utah ist ein Team, was nicht 23 ranked sein sollte. Durch das, was sie bisher gemacht haben in dieser Saison. Sie haben nur einen einzigen Loss. Sind 2-1 dadurch auch in der Big 12, aber ich meine, sie sind zu Gast, sie sind das Gastteam, kann man vielleicht so ein bisschen anmarkern, aber ich glaube, bei so einem großen Spiel, was für beide Teams so krasse Implikationen hat, ist vielleicht dieser Heimvorteil gar nicht mehr so krass, weil beide diesen großen Druck haben. Weißt du, ich meine? Ich glaube, das ist nicht mehr so, dass es so ein großer, entscheidender Faktor ist, gerade weil es einfach so viel Implikation für beide Teams hat. Egal, wer von diesen beiden Teams verliert, macht einen riesen Schritt zurück. Und egal, wer von diesen beiden Teams gewinnt, macht einen Riesenschritt Richtung Playoffs und Richtung Postseason. Also deswegen glaube ich, dass der Heimvorteil für BYU nicht so groß wird. Und weil Utah Utes einfach underrated sind, gehe ich mit den Utah Utes in diesem Game.
Ich gehe auch mit Utah. Also ich glaube auch, bin bei dir, ist ein underrated Team. BYU hat jetzt sehr viele knappe Siege eingefahren gegen Teams, die jetzt nicht so beeindruckend sind. Und deswegen sind sie für mich Frauds. Und
okay, ich dann runter. Rebels, Bulldogs. Wir waren gerade schon dabei. Lass uns das auch noch schnell picken, bevor wir zum dritten Game gehen. Was sagst du?
Ihr alle wisst, dass ich ein Hundeliebhaber bin. Und ich liebe vor allem englische Bulldoggen.
Aber nicht morgen. Oder was?
Und ich liebe Agger. Agger ist so ein schönes Tier. Und ich bleibe mit dem Heimteam und den Bulldoggens.
Wirklich?
Ich gehe mit University of Georgia.
Das ist verrückt. Ich tippe in die andere Richtung und ich sage, dass dieser große Sieg kommen wird. Dass endlich mal dieser Bann durchbrochen wird. Und dass die Number 5 ranked Ole Miss Rebels undefeated bleiben. 7-0. Gehen sie nach Hause und sind immer noch ein heißer Contender auf die Natty.
Huh.
Ich bleib dabei.
Ich würde Lane Kiffin gönnen. Aber ich weiß nicht.
Nein. Oder was?
Also ich glaube schon, Ole Miss ist ein Playoff-Team. Aber dass sie dieses Spiel gewinnen, wird eng. Aber jetzt
natürlich, also wir müssen ja nicht darüber reden, dass beide Teams zu Recht auch Top 10 ranked sind. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie man irgendwie ein großes Team hat gegen ein Team, was so ein bisschen nur vorgibt, gut zu sein. Also beide Teams sind ja hier zu Recht so hoch gerankt und haben zu Recht diese ganzen vielen Spiele gewonnen, die sie bisher gewonnen haben in dieser Saison. Also ne, da müssen wir gar nicht drüber reden. Deswegen, so oder so wird es ein geiles Spiel. Ich bin hyped und das Geile dabei ist wirklich noch, dass es einfach frei verfügbar auf The Zone ist. Also man kann morgen einfach 21:30 ganz entspannt The Zone anmachen, das Ding gucken und genießen. Also ich werde auf jeden Fall am Start sein.
Ich bin da auch auf jeden Fall am Start. Und es gibt halt so viele geile Spiele, die parallel sind, aber der dritte Samstag im Oktober ist so eine Tradition. Das Spiel wird jedes Mal am dritten Samstag im Oktober gespielt. Wir gehen nach Tuscaloosa, Alabama, baby. Give me the damn Tide. Give me. Roll Tide. Ey, Alabama spielt zu Hause gegen die University of Tennessee. Das Spiel ist jedes Jahr so ein Knaller. Ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal, als dieses Spiel disappointing war. Das war so hin und her jedes Mal. Game-winning Field Goal, das. Letzter Touchdown-Drive hier. Und wir gehen schön mit den Crimson Tide und Alabama, ich glaube, macht das Ding zu Hause gegen Tennessee.
Safe. Ich bin bei diesen Spielen zu Hause. Wir haben über Ty Simpson geredet. Alabama ist gerade heiß. Sind on a roll. Tennessee kommt rein, zwar auch 11-ranked, 5-1, 2-1 in der SEC. Haben einiges, was sie mitbringen können. Aber ich glaube, Alabama ist einfach gerade zu heiß. Sie ist einfach auf einer eigenen Welle des Erfolgs, nenne ich es mal. Und ich glaube, das kann Tennessee nicht stoppen.
Ja, da bin ich komplett bei dir.
Was ist das nächste Game? Sollen wir, warte, was ist zeitlich das nächste Game? Lass mal so gehen. Zeitlich das nächste Game ist die Louisville Cardinals zu Gast bei den Number 2 Ranked Miami Hurricanes, die noch ungeschlagen sind. Und das passiert schon von heute auf morgen, also im Prinzip morgen, von heute auf morgen Nacht um 1 Uhr fängt das Spiel an. Du hast es bestimmt reingepackt, weil du einen starken Take hast für die Louisville Cardinals? Oder warum willst du das Spiel beleuchten, Dominik? Erleuchte uns.
Also, ich sag nicht, dass es ein Upset geben wird. Ich sag eher,
aber
das ist so ein Spiel, wo Miami darf sich nicht zu hoch fühlen. Das ist ein gutes Louisville-Team, das reinkommt. Die haben fast es geschafft, Virginia abzusetten letzte Woche. Und manchmal ist es schwieriger, das Team danach zu sein, wenn du gerade ein Upset nicht geschafft hast, weil dann bist du noch heißer. Und ich sag dir, Miami kann da nicht reingehen und denken, dass sie durchcruisen werden. Ich glaube, Louisville ist ein stärkeres Team, als viele denken, obwohl Statistiken nicht dazu sprechen. Und vor allem, Freitagnachts passieren wilde Dinge. Mal schauen.
Ja,
ich sag, Miami gewinnt, aber ich wäre sehr überrascht, wenn Miami dieses Spiel 63-20 oder so gewinnt.
Ja, okay. Da kann ich vielleicht mitgehen, aber ich glaube, wir sehen keinen, der hier auf die Louisville Cardinals tippt. Also ich gehe auf jeden Fall auch mit den Number 2 Ranked Miami Hurricanes. Sie werden da 6-0 aus dem Stadion gehen und den Heimsieg celebraten. Nächstes Game, was ich richtig nice finde, und das ist morgen um 18 Uhr, perfekte Zeit, um zu gucken, und auch auf The Zone available, ganz wichtig. Number 10 Ranked LSU Tigers, 5-1, sind zu Gast bei den Nummer 17 Ranked Vanderbilt Commodores. Geiles Game. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Fan von den Vanderbilt Commodores. Ich finde deren Story in der SEC einfach zu geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Durch die Doku Any Given Saturday hat mir Vanderbilt nochmal ein bisschen näher gelegt, muss ich sagen. Ich mag diesen Underdog-Faktor. Und sie haben ein Heimspiel, muss man dazu sagen. Sie sind zu Hause und empfangen die LSU Tigers. Also, ich kann mich gerade noch nicht wirklich entscheiden, muss ich sagen, auf wen ich tippe. Oder hast du da wirklich einen Favorit schon, Dominik?
Ich weiß nicht, weil Diego Pavia könnte es alleine machen, aber LSU ist auch so ein super, super starkes Team, das irgendwie einfach dreckig gewinnt. Und ich tippe auf die Tigers. Ich gehe mit den Tigers. Go Tigers.
Ich sage es einfach, dann, guck mal, du gehst schon mit den LSU Tigers und ich muss weiter glauben. Ich muss einfach Believer bleiben. Ich bin bei den Vanderbilt Commodores. Die gewinnen das Ding zu Hause. und schicken die LSU Tigers mit dem zweiten Loss des Jahres wieder zurück nach Louisiana.
Tschüss.
It is what it is. Hey. So. Warte, wir haben noch ein Game, oder? Worüber wir quatschen wollen. Ja. Ein Game haben wir doch. Das ist auch geil. Das ist auch ein richtig geiles Game. Ein
Riesenrivalspiel, Digga. Es gibt so viele geile Spiele wieder am Wochenende, vor dem wir in dieses letzte Spiel reingehen. Andere interessante Matchups, da gehen wir jetzt nicht tief rein. Nebraska gegen Minnesota. Nebraska könnte dann 6-1 stehen, was wild ist. Georgia Tech auswärts bei Duke. Ohio State gegen Wisconsin. Ich glaube, das wird die Klatsche der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisconsin hat, ich glaube, zweimal diese Saison schon keine Punkte erzielt. Ja, oh nee, sorry, nur einmal. Wisconsin, wenn die einen Punkt machen gegen Ohio State, ist es ja Katastrophe für Ohio State-Fans gefühlt. Dann Indiana zu Hause gegen Michigan State, Klatsche. Texas A&M auswärts gegen Arkansas, Klatsche. Texas Tech gegen Arizona State, interessant. Wenn Levitt spielt, glaube ich, könnte das enger werden, als wir denken. Wenn er nicht spielt, dann gewinnt Texas Tech haushoch. Und Oregon auswärts in New Jersey. Digga, das ist so ein langer Flug für Oregon. Die müssen jetzt halt bis nach New Jersey fliegen, um Rutgers zu spielen. Oh, das, ja, das ist ekelhaft.
Boah, stimmt. Das ist ein Flight.
Ja, Virginia zu Hause gegen Washington State sehe ich eigentlich keine Probleme. Texas gegen Kentucky eigentlich auch nicht. South Florida gegen Florida Atlantic sehe ich nicht. Missouri gegen Auburn. In Auburn. Ich glaube, das könnte oder in, ja genau, in Auburn, Jordan-Hare Stadium. Da könnte Auburn die Überraschung schaffen. Und Cincinnati gegen Oklahoma State. Oklahoma State, muss ich auch noch Shoutout erwähnen. Geist der Atmosphäre. Es hat angefangen mit einem Traum von einem betrunkenen Mann, der sein Shirt ja, ausgezogen Mann. Hat.
Das war so
und
geil,
das alleine rumgewedelt hat. Bis, weil wir Männer einfach sagen, scheißegal, ob wir uns kennen oder nicht, das schaut aus, als ob es Spaß macht. Auf einmal kommt noch einer, dann sind sie zu zweit, dann aber sind noch mal sechs andere und auf einmal ist es die gesamte Section.
Dieser gesamte Block, einfach nackte Männer mit ihren Shirts, ey. Das war so krass. Aber hast du gesehen, wie das angefangen hat? Das war eigentlich eine Wette von diesem Typen mit seiner Schwester und die Schwester hat irgendwie gesagt so, I dare you, bla 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 und dann meint er so, okay, mach ich. Und dann deswegen hat er das gemacht.
Das ist geil.
So
hey,
geil.
Hey Digga, das soll Tradition werden.
Ja, ehrlich. Stell mal vor, er ist einfach irgendwann so Legend, weißt du, so, wo du so eine Story erzählst und dann so, ja, vor 50 Jahren hat dieser eine Typ, der hat das angefangen, weißt du, so, und dann bist du einfach dieser eine komische Typ, der so diese Tradition gestartet hat.
Das ist einfach geil. So eine oberkörperfreie Männer-Section, wo die alle dieses Ding wedeln.
Das klang falsch. Aber
das war das Women's Basketball Team von Oklahoma State, das auch getweetet hat. Hey, wir haben ein Spiel morgen, du bist herzlich eingeladen, wir haben auch ein gratis Shirt für dich. Du kannst aber dich entscheiden, ob du es trägst oder nicht.
Geile Probe.
Aber ey, Shoutout zu den Cowboys, die gehen gerade durch eine schwierige Phase. Kein Coach, aber gut gelaunt. Und
aber gut gelaunt, genau wie
letztes Spiel. Mein Upset of the Week. Wir haben Notre Dame zu Hause, die Fighting Irish, gegen ihre Erzrivalen, die USC Trojans.
Du sagst, Trojans machen es, oder was?
Ich sag, Trojans machen. Ich glaube.
Boah, Notre Dame verliert das dritte Spiel der Saison?
Ich glaube an Lincoln Riley. Ich glaube an Jordan Mayava. Ich glaube an den besten Wide Receiver außer Jeremiah Smith, das ist für mich Mekhi Lemon. Der Typ ist geisteskrank. 682 Receiving Yards schon, 6 Touchdowns. Der Typ spielt irre. Ich sag, USC und Lincoln Riley holen sich hier in seiner Ära jetzt nach Caleb Williams den ersten großen Sieg und jumpen einigermaßen hoch in den Rankings.
Das wär krass. Also, kann ich sehen. Das Ding ist halt, guck mal, Trojans sind 20 ranked, aber sind 5-1. Notre Dame haben schon 2 Spiele verloren, sind 4-2, aber auf 13 ranked aktuell. Ist jetzt auch nicht das größte oder wäre nicht das größte Upset. Also, so weit auseinander sind die beiden Teams ja nicht wirklich. Man kann sogar auch einen Case machen, dass die andersrum ranked sind. Deswegen, also, ich kann schon sehen, dass USC das gewinnt. Aber ich weiß nicht mal, ob man das wirklich als Upset betiteln kann. Würdest du sagen?
Es ist Lower-Ranked-Team und laut ESPN hat USC nur eine 31%ige Chance zu gewinnen.
Wirklich? Das hätte ich nicht erwartet. Naja, keine Ahnung. Das ist für mich so eine Art Coin-Flip-Game, muss ich sagen. Also da könnte ich mich fast nicht entscheiden, auf wen ich tippe.
Ist auf jeden Fall Coin-Flip, aber ich gehe mit den Trojans.
Ja, keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden. Egal, ist egal. Danke fürs Zuhören, ich glaube, das Ding müssen wir zumachen. Wir haben jetzt ein bisschen länger gemacht, aber Leute, wir haben ja auch ein bisschen euch warten lassen auf diese Folge. 1:26 sind wir schon hier am Mic für euch. Aber auf jeden Fall Bock gemacht, war eine Freitags-Session, deswegen ein bisschen mehr Preview als Recap. Wir hatten ja auch einiges an News. Also vielen Dank trotzdem heute fürs Reinhören. Nächste Woche natürlich wieder am Dienstag alles online. Wir nehmen Montag nächste Woche auf und blocken das Podcast-Studio direkt natürlich an dem Nachmittag am Montag, dass wir da rein können und für euch aufnehmen, wie sonst auch. Also wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß dieses Wochenende. Viele Spiele auf DAZN wieder. 10 sind wieder frei verfügbar auf DAZN. Schaut da unbedingt rein. Ein paar von diesen Spielen, die wir besprochen haben, sind frei. Ein paar andere auch noch. Ich kann es vielleicht noch mal kurz sagen. Also wir haben Nebraska gegen Minnesota, können wir noch gucken. North Carolina gegen Cal. LSU gegen Vanderbilt, auch auf DAZN. Washington at Michigan. Arizona at Houston. Oklahoma at South Carolina ist auch free. Purdue gegen Northwestern. Wir haben Ole Miss gegen Georgia. Können wir auch gucken, 21:30. UNLV gegen Boise State. Michigan State gegen Indiana. Ohio State gegen Wisconsin. Und Texas Tech gegen Arizona State ist auch live auf DAZN. Also, da sind einige geile Matchups. Schaut gerne da rein. Ich glaube, das ist der beste Weg, gerade College Football in Deutschland zu genießen. Frei, sogar ohne, dass ihr irgendwie ein Abo braucht. Braucht einfach nur ein DAZN-Konto sozusagen. Also, dass ihr einmal nur da eingeloggt seid. Und dann könnt ihr das ganze Ding genießen. Also, viel Spaß am Wochenende. Und Dominik und ich werden natürlich auch College Football suchten. Und wir hören uns spätestens wieder nächste Woche Dienstag. Und jetzt übergebe ich Dominik an die letzten Worte.
Class is dismissed.